und 5, 6, 7, 8.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Nee, davon können wir jetzt schon ausgehen. Meine liebe Frau Wollner, eine 5., 6., 7. oder gar 8. Staffel wird's vermutlich nicht geben von Die Discounter. Wohl aber gibt es eine neue 4., die ist jetzt draußen und danach soll mindestens Pause, wenn nicht gar Schluss sein.
Es reicht dann ja auch, mein lieber Herr Westerholt, mit Feinkost Kilinski und dem furchtbarsten, wenn auch vielleicht lustigsten Supermarkt der Welt. Das ist Ansichtssache. Du bist Fan, hast dir auch Staffel 4 noch gegeben. Ich habe die erste Folge gesehen. Das hat mir gereicht. Nochmal Impro von der Gang rund um die Regie-Zwillinge Emil und Oskar Belton. Ich bin gespannt auf dein Urteil.
Du hast dich derweil mit wundervollen Gästen rumgetrieben und warst auf einer Schaffarm in Schottland.
Ich war in Schottland zusammen mit der Regisseurin Nora Finkscheid und ich war in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zusammen mit Zoe Magdalena. Das Ganze heißt einmal The Outrun, läuft ab Donnerstag im Kino und das andere heißt Hungry und ist jetzt schon in der ZDF-Mediathek.
Dann lass uns bitte nicht mit dem anderen, sondern mit dem einen anfangen, denn als großer Fan, der ich sowohl von Nora Finkscheid als auch von ihrer Hauptdarstellerin Saoirse Ronan bin, musste ich The Outrun natürlich auch sehen. Später als du, wohlgemerkt, du warst deiner Zeit wieder weit voraus.
Ich habe ihn Anfang Februar gesehen, ja, weil er lief erst in Sundance und dann auf der Berlinale, allerdings nicht im Wettbewerb, sondern ich glaube, im Berlinale Spezial.
Ja, also vielleicht fangen wir mit der Frage an, könnt ihr vielleicht mal gerade Handzeichen geben, wer sich noch an Systemsprenger erinnert? So, das sind alle von euch.
Alle, ja.
Das sind alle, sehr gut, genau. Es ist der Film mit Albrecht Schuch und Helena Zengel, der vor 5 Jahren das deutsche Kino wirklich durcheinander gewirbelt hat. Es war auch Berlinale, wir erinnern uns beide, Anna. Wir bekamen beide ungefähr gleich sprachlos damals aus diesem Film raus. Der hat danach einen Siegeszug abgeliefert, ohnegleichen, zu Recht. Und Regisseurin Nora Finkscheid hatte damals ihren Abschlussfilm an der Filmakademie Bavü mit dem Film gemacht. Kam wie also ein noch nie dagewesener Phönix aus einer noch nie dagewesenen Asche, ist dann auch mehr oder minder direkt nach Hollywood nach diesem Film und hat für Netflix einen Film mit Sandra Bullock gedreht. Und auf der Berlinale dann in diesem Jahr hatte ihr zweiter Kinofilm Premiere The Outrun. Es sind alle wieder, kann man glaube ich so sagen, zumindest ähnlich begeistert wie bei Systemsprenger.
Ja, es ist allerdings ein komplett anderer Film, anderes Thema, mehr Geld als beim Abschlussfilm natürlich, größer, aber trotzdem genauso intensiv in der Hauptrolle Saoirse Ronan und die Natur. Also Ronan spielt Rona, eine junge alkoholkranke Frau, die ihr Leben in London überhaupt nicht mehr im Griff hat.
Habe ich dir das angetan? Ich werde das nie wieder tun, okay? Ich werde es nie wieder tun, was auch immer ich getan habe. Ich werde nicht mehr trinken. Ich verspreche es dir. Verstehst du? Weil ich dich nie verlieren. Ich will dich nicht verlieren.
Er geht, das Beste, was ihr passieren kann, sie geht auch zurück in ihre Heimat, zurück auf die schottischen Orkney-Inseln und findet da über die Arbeit mit Vögeln zu sich selbst zurück. Und ich habe eben gesagt, die Hauptrolle spielen Saoirse Ronan und die Natur und das meine ich auch genau so, denn es ist absoluter Wahnsinn, wie Finkscheid die Natur eingebaut hat. Es gibt eine Szene, das ist glaube ich die Schlussszene, die steht für mich wirklich als das Bild des Kinojahres 2024 und das habe ich im Februar 2024 auch schon gesagt. Da steht sie an der Klippe und dirigiert wirklich die Wellen. Und diese Szene, dieser Moment, der hat eine unglaubliche Wucht. Und das passt, da kommen wir eigentlich auch direkt zur Kritik des Films, zum Rhythmus, der einfach die verschiedenen Stufen des Entzugs widerspiegelt und aber dabei so total assoziativ und rauschhaft geschnitten ist. Also wo wir gerade im Film sind, das lässt sich vor allem an der Haarfarbe von Rona ablesen. Und ich bin, das merkst du schon, großer Fan.
Kann ich sehr nachvollziehen. Diese Szene, die du ansprichst, die ist natürlich ein wahnsinniges Sinnbild für diese junge Frau, wieder die Kontrolle über ihr Leben zurückzuerlangen, die sie lange Jahre in der Suchtproblematik wirklich abgegeben hatte an den Alkohol, der in ihrem Leben die Kontrolle übernommen hat und dann steht sie da am Ende und also Naturgewalten, die kein Mensch beherrschen kann und sie dirigiert sie und es schließt sich dieser Kreis über die einfachen Dinge im Leben wieder zurückgefunden zu haben, ins Leben. Also großartiger Film. Ich könnte 2, 3 kleine Kritikpunkte anbringen. Ich kann es mir aber auch einfach schenken.
Lass es doch
weil
einfach.
Weil es wirklich nur marginal ist. Ich schmeiße kurz das Wort Redundanz in den Raum. Es gibt so ein paar Sachen, die hätten mir in der Wiederholung auch in weniger gereicht. Ansonsten für mich wieder mal die Feststellung, nicht nur was für eine tolle Regisseurin Nora Fingscheid ist, sondern auch was für eine großartige Schauspielerin diese Saoirse Ronan ist. Du bist Fan auch von Nora Fingscheid und warst höchstwahrscheinlich auch Fan von eurem Treffen in Berlin?
Ja, auf der Berlinale im Hotel de Rome, das Zimmer mit der lauten Klimaanlage. Ich möchte das jetzt bitte schon mal entschuldigen.
Der Deckenföhn.
Ich hoffe, dass der Herr Westerholt da gleich noch den ein oder anderen Filter drüber legt über dieses Interview, damit es ein bisschen besser klingt. Ich war auch ein bisschen weit vom Mikrofon entfernt, auch an dieser Stelle entschuldigt dafür. Es war noch so die Zeit, wo man ein bisschen Abstand voneinander gehalten hat. Und es ist ein schöner Kreis, ne? Also nicht nur diese Naturgewalt im Film, diese Szene am Ende, die für den Anfang steht. Es ist auch ein schöner Kreis, weil Systemsprenger ja auch auf der Berlinale lief. Und als wir uns dieses Jahr im Februar trafen, war das auf den Tag genau 5 Jahre her.
Aber wie fühlt sich das an? Ich hatte auf Instagram gesehen, Systemsprenger ist wirklich genau 5 Jahre her.
Ja.
Ihr hattet so eine kleine Reunion, jetzt wieder hier zu sein.
Ist total schön, wieder da zu sein. Wir hatten gestern genau 5 Jahre Systemsprenger Revival Lunch mit dem Team, um einfach mal Danke zu sagen für diese Reise, die uns dieser Film ermöglicht hat. Uns allen in verschiedenen Bereichen, privat wie beruflich.
Was hat Systemsprenger dir für Türen geöffnet, wenn du das so überhaupt sagen kannst?
Der hat mir alle möglichen Türen geöffnet. Ich meine, wir sind danach nach L.A. gezogen und ich durfte da mit Sandra Bullock einen Film drehen für Netflix und jetzt ein europäisches Projekt drehen mit dem Systemsprenger-Kernteam in den kreativen Hauptrollen, ne, mit Saoirse Ronan auf den Orkney-Inseln. Also das sind natürlich alles Möglichkeiten, die durch Systemsprenger entstanden sind.
Du lebst auch noch immer in L.A.?
Nee, ich lebe in Berlin-Lichterfelde.
Hat auch viel Glamour.
Ja, genau. Total. Glamourös.
Ist das ein Roman oder sind das nur Memoiren? Also ich habe jetzt widersprüchliche Angaben gefunden.
Das sind ist rein autobiografische, eigentlich Tagebuch-Essay-Sammlung.
Wie hatte ich das gefunden?
Die Produzentin Sarah Brocklehurst hat mir das Buch geschickt. Damals war aber Saoirse Ronan als Hauptdarstellerin und Produzentin auch schon bei dem Projekt dabei. Und so habe ich dann dieses Buch gelesen, dass zwar eigentlich Tagebücher sind, aber mit Saoirse schon im Kopf. Und das war natürlich irgendwie eine total seltsame Mischung aus Fiktion und Realität. Und das blieb es auch bis zum Ende.
An was hat dich angesprochen? Also warum hast du trotz dieser Kombination gesagt, das mache ich?
Gerade wegen der Kombination. Und andererseits hat mich diese Heilungsgeschichte so berührt. Also für mich ist es gar nicht unbedingt ein Film über Sucht, sondern es ist wirklich über Heilung und wie schwer das sein kann, das Leben wieder zu genießen und einen Sinn zu finden, wenn man sich das einmal so zerstört hat. Und gleichzeitig hat das Buch aber auch so eine Sehnsucht in mir ausgelöst, nach Europa zurückzukommen, dann ans Ende der Welt, ja, in diese einsamen Orte, in die man sonst nie kommen würde. Ja, das hatte viele verschiedene Gründe.
Ihr habt auf den Orkney-Inseln gedreht, das ganze im Norden von Schottland. Ich war vorletztes Jahr auch in Schottland und wollte da eigentlich auch nie wieder weg. Mich irgendwie in die Isle of Skye verliebt. Da zu drehen, das muss ja also unglaublich gewesen sein, in mehrererlei Hinsicht. Also einmal die Logistik auf eine wirklich abgelegene Insel und dann aber sich trotz der Schönheit der Natur auf die Arme zu konzentrieren. Wie war das?
Das war total speziell, weil wir mussten die Natur wie eine Kollegin einbeziehen in das Ganze. Ne? Wir mussten hinfahren, wenn die Lämmer geboren werden. Wir mussten hinfahren, wenn die Vögel nisten. Wir mussten hinfahren, wenn die Robben gerade da sind und nicht selber zur Brutzeit nochmal auf eine andere Insel verschwinden. Wir mussten nochmal hinfahren, wenn es schneit. Also wir sind quasi immer wieder gekommen und gegangen. Als wir den Hauptdreher hatten, mussten wir uns natürlich auch dem Drehplan immer so flexibel halten, dass wir reagieren konnten. Ist es morgen windig? Scheint die Sonne? Wird es regnen? Ja, was brauchen wir gerade für die Geschichte? Okay, alle mussten immer mindestens 3 Möglichkeiten parat haben, was am nächsten Tag gedreht wird. Und deshalb war das von Anfang bis Ende eine sehr schöne Symbiose mit der Natur.
Wie habt ihr das gemacht? Also meine, so Windwellen etc. kann man ja nicht auf Knopfdruck bestellen. Und jeder Drehtag kostet Geld.
Da braucht man eben halt einen Alternativplan. Ne? Also es gab immer Plan A, B, C, was drehen wir morgen? Und so zog sich das durch bis zum Ende. Und irgendwann wurden wir natürlich nervös, weil zu viel die Sonne geschienen hat. Und wir brauchten auch eine gewisse Rauheit der Natur. Und gleichzeitig durfte es auch nicht zu windig sein, weil sonst ist es irgendwann gefährlich, wenn man zu nah an die Klippen geht. Aber irgendwie ist es sich ausgegangen.
Und bei dieser Geburtsszene, also mit dem Lamm als Sörscher, das Lamm auf die Welt holt, wie habt ihr das logistisch, also wie lange habt ihr gewartet und wie war das für euch auch, also eine Geburtsszene, selbst wenn es ein Tier ist, ist ein relativ intimer Moment,
ja.
Das zu machen?
Also wir haben mehrere Tage mit dem jungen Farmer Kyle, 21 Jahre jung, der uns da auf Amys Farm begleitet hat, verbracht und haben ihm zugeschaut, wie er es macht. Er hat das Hirsche beigebracht, wie er da assistiert, wenn überhaupt Assistenz nötig ist bei einer Lammgeburt. Und dann waren wir da in den Morgenstunden, haben gehofft, dass irgendwelche Lämmer geboren wurden. Und dann musste sie natürlich auch so ein paar Mal üben, bis es dann wirklich routiniert aussah. Und ich glaube, die siebte Lammgeburt ist dann diejenige, die im Film gelandet ist.
Du hast es eben schon gesagt, Sörscher hat den Film mitproduziert. Und ich habe beim Gucken drauf, also ich hatte das Gefühl, sie ist in jeder Szene mit drin. Gibt es irgendwelche Szenen ohne sie? Nee, ne?
Also nur in der Nerd-Ebene. Nicht in der Orkney-Ebene und der London-Ebene.
Ja, genau. Ja, aber wie war eure Zusammenarbeit? Also die Produzentin, die gleichzeitig auch die Hauptdarstellerin ist, du als Regisseurin?
Saoirse, meine Zusammenarbeit war total intensiv und ganz toll von Anfang an. Also gerade weil sie es mit produziert hat und ihr so viel an dieser Geschichte liegt, war das halt schön, ihr Begleitung und ihr Input zu haben von Anfang bis Ende.
Was ich ganz toll fand, war der Rhythmus des Films. Dieses immer wieder nach vorne, zurück, ein bisschen, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, ablesbar an dem ausgewachsenen Grat der Haare. Ist es schon im Buch gewesen? Also wie hast du die Struktur des Films, wo ist die entstanden?
Das Buch springt noch viel mehr hin und her. Dadurch, dass das wirklich wie assoziatives Tagebuchschreiben ist, ne, geht das Buch vor und zurück und im Kreis und so sind halt auch Gedanken. Und wir wollten eben eine Struktur schaffen, die am Anfang diese Verlorenheit widerspiegelt. Da ist sie zwar auf Orkney und soll jetzt irgendwie klarkommen, aber gleichzeitig hängt sie gedanklich noch in der Vergangenheit und in der Zukunft und was mache ich jetzt eigentlich hier? Und mit ihr kommt der Film am Ende ja zur Ruhe. Und die Geschichte wird immer linearer und linearer. Aber die erste Hälfte ist natürlich völlig durcheinander erzählt. Und man kann entweder emotional einfach mitgehen und man denkt nicht drüber nach und dann funktioniert es auch irgendwie. Oder man versucht es halt anhand der Haarfarben herauszufinden, wo man gerade ist. Und dann hoffe ich, dass es einen auch nicht zu sehr ablenkt. Amy als Mensch hat auch schon immer gerne mit ihrem Äußeren experimentiert. Sie hat sich die Augenbrauen gefärbt, die Haare gefärbt. Sie nannte das dann Mermaid Punk. Dann waren ihre Haare irgendwann so leuchtend hellblau. Und wir haben das eben als Charaktereigenschaft für Rona mitgenommen. Und dann das uns dramaturgisch zunutze gemacht.
Du hast eben gesagt, es ist für dich eher ein Film über Heilung als über eine Sucht. Aber was ich trotzdem ganz toll fand in dem Film, war die Darstellung. Also die Darstellung der Exzesse. Dass du ja wirklich nichts beschönigst und durch diese Schärfen, was sind das? Schärfenverschiebungen, Blitze, ich weiß nicht, wie würdest du das beschreiben, was ich jetzt gerade
beschreibe? Rauschhaftes Kino.
Genau. Durch dieses das macht ja mit einem was beim Gucken. Und es gibt ja irgendwie so viele Filme, wo halt einfach das linearer dargestellt wird. Und ich fand das einen total sinnmachenden Ansatz. Und ich weiß es von deinen anderen, also vor allem von der Arbeit von Systemsprenger, dass du ja unglaublich viel recherchierst auch. Wie hast du hier versucht, also was hast du über Sucht recherchiert und wie hast du das dann versucht, im Film umzusetzen?
Recherche war für diesen Film nicht notwendig dadurch, dass ich ja Amy an meiner Seite hatte. Es ist ihre Geschichte und ihr Leben. Eine andere, also dadurch war die Recherche, war die Auseinandersetzung mit Amy und die jahrelange Begleitung. Und gleichzeitig haben wir natürlich versucht, alle Leute so original wie möglich zu besetzen. Also da sind ganz viele Leute vor der Kamera, die noch nie in ihrem Leben vorher vor der Kamera standen, aber die ihre Geschichte eben miterzählen. sei es Callum auf Papi oder eben die ganze Rehab Group. Ich wollte den Film so dicht wie möglich aus Ronas Perspektive erzählen, aus ihrer Erinnerung, aus ihrem Seelenleben, also wirklich eine innere Reise beschreiben über eine Frau und einen Ort und ihre Vergangenheit. Und deshalb war uns das wichtig, dass man London natürlich erst wie so einen schönen, warmen Sehnsuchtsort erzählt, im Gegensatz zu einem eher düsteren, langweiligen Orkney, so wie sie es empfindet. Aber dass sich dann die Erinnerung an London, je ehrlicher sie wird, umso mehr verzerrt die sich und verschwimmt, so wie ihre Erinnerungen sind. Ich meine, an was erinnert man sich von einem Vollrausch? Ja, an Fragmente und Situationen. Und deshalb haben Yunus Roy Ima und ich da eben viel experimentiert, auch im Vorfeld, zusammen auch mit unserem Editor Stefan Bechinger, über wie können wir jetzt diesen Rausch darstellen, ohne eben ins Klischee zu verfallen, um trotzdem so eine audiovisuelle Erfahrung für das Publikum zu schaffen.
Du hast einen Editor gerade angesprochen, der eine ganz famose Arbeit gemacht hat.
Mal wieder.
Genau. Das, worauf ich hinaus will, dass du auch eben schon meintest, dass du gerne, also dass du so eine Kernfilmfamilie hast, mit der du eigentlich von Ort zu Ort ziehst. Hast du mittlerweile, also wenn so als Regisseurin so ein, als, was für eine Regisseurin siehst du dich? Also denkst du in Länderkategorien, siehst du dich als deutsche Regisseurin oder einfach als internationale Regisseurin, weil du jetzt einen deutschen Film gemacht hast und in Amerika eine europäische Großproduktion? Wo würdest du sagen, bist du zu Hause?
Also natürlich sehe ich mich als deutsche Regisseurin, weil ich einfach Deutsche bin und hier aufgewachsen bin, und gleichzeitig sehe ich mich auch als Europäerin. Also The Outrun ist ein komplett europäisches Projekt. Brexit zum Trotz, ja, ist das ja wirklich länderübergreifend mit dem Kernteam aus Deutschland in England und Schottland gedreht und dann wieder hier postproduziert. Und auch die Erfahrung, ein rein amerikanisches Projekt zu machen, war irgendwie toll. Und ich würde auch sofort jederzeit wieder in Deutschland arbeiten. Also ich will mich da gar nicht beschränken und gucke einfach, was als nächstes kommt.
Aber sind die Arbeitsbedingungen in Amerika anders als hier?
Das kann man, das kann ich schwer vergleichen, weil Systemsprenger ein Low-Budget-Debütfilm war. Und der Netflix-Film war dann natürlich ein Projekt mit einem Movie-Star und einem sehr großen Budget. Und das hat natürlich andere Arbeitsbedingungen, aber diese findet man auch in Deutschland. Gibt es ganz unterschiedliche Bedingungen, ob ich hier jetzt einen ganz kleinen Film mache oder ein ganz großes Riesenprojekt. Ist ein bisschen schwer, so Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Hast du schon was Neues, an dem du arbeitest?
Ich schreibe zwei Sachen und bin da in der Entwicklung, aber fahre jetzt mal kurz einen Gang runter. Das war irgendwie echt viel los die letzten Jahre. Genau, mit noch drei Spielfilmen und ein Baby in 5 Jahren ist ein bisschen viel gewesen. Deshalb möchte ich jetzt mal schreiben und ich lese auch wieder Drehbücher und so, aber möchten ein bisschen langsamer alles angehen.
Ich glaube, wir haben tatsächlich nach Systemsprenger gezoomt und da warst du hochschwanger. Also
dann hochschwanger, dann war es schon bei The Unforgivable, als wir da gesprochen haben.
Ja, so. Also irgendwie sehe ich dich auf dem Zoom-Bildschirm in L.A. hochschwanger.
Ja, dann war das zu Unforgivable.
Genau, also das, und da echt, also den allergrößten Respekt. Ich habe auch, mein Sohn ist 3,5, meine Tochter ist 1,5 Jahr. Und es ist irgendwie gerade so zu arbeiten mit Kindern zu Hause, finde ich so.
Ja, das ist.
Das ist ja noch bei einem Filmset. Also, ich bin jetzt einfach auf der Berlinale, ich bin jetzt 10 Tage wenig da. Aber dann irgendwie noch bei einem Filmset. Ja, meine Frau ist zu Hause mit ihr und es ist auch. Also es ist, aber ich finde es halt echt. Ich habe so einen ganz anderen Respekt für arbeitende Mütter, seit ich selber eine bin.
Ja.
Und ich finde das irgendwie auch nochmal bei einem Film zu drehen. Nochmal, also wo du ja wirklich.
Ja, also war schon eine krasse Erfahrung, so einen Film mit Baby zu machen. Ne? Der Kleine war so viel wie möglich mit dabei. Ich bin in jeder Mittagspause nach Hause zum Stillen. Ich habe jede Nacht mit ihm gemacht, jeden Morgen. Also ich wollte natürlich auch so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen. Wir haben seinen ersten Geburtstag da auf der kleinen Insel Papa Westry gefeiert. Aber man hat natürlich schnell das Gefühl, dem einen und dem anderen immer gleichzeitig nicht gerecht zu werden. Damit muss man irgendwie leben lernen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass Filmproduktionen, wenn sie das denn möchten, sich immer mehr den Gegebenheiten arbeitender Mütter anpassen. Und das heißt eben eventuell ein bisschen kürzere Tage, ein bisschen längere Pausen. Das bedeutet aber auch mehr Geld. Ja, also das ist einfach ein Prozess, den wir als Gesellschaft jetzt lernen müssen. Weil ich will ja nicht als Mutter einfach so funktionieren wie ein Mann. Ja, das wäre, glaube ich, nicht gesund. Und das gilt es jetzt neu zu erfinden, weil da gibt es eben wenig Erfahrung bisher.
Aber hast du das Gefühl, es verändert sich was oder hat sich verändert?
Sofern ich das von meinen Erfahrungen beurteilen kann, ist da auf jeden Fall eine große Offenheit. Aber gleichzeitig muss man halt sich gemeinsam hinsetzen und sagen, okay, wie machen wir das jetzt? Weil da gibt es eben nicht jahrzehntelange Erfahrung. Ach ja, okay, und dann haben wir einen Babybetreuer am Set und wie funktioniert das eigentlich mit dem Ton und überhaupt? Sondern man muss es gemeinsam ausloten mit dem Team, was ist möglich. Ich glaube, jede Mutter hat da auch nochmal eine anderes Bedürfnis. Ja, manche wollen dann so viel wie möglich die Kinder dabei haben, andere sagen, nee, lieber 8 Stunden gar nicht, dann konzentriere ich mich und fahre dann sofort nach Hause. Auch sowas ist eine Möglichkeit, kommt auch immer darauf an, was man für ein Netzwerk hat. Wer kann auf die Kinder aufpassen, wenn ich gerade arbeiten muss?
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja,
vielen Dank. Und ganz herzlichen Dank für den Film.
Fun Fact, ich hätte mich gern nochmal aktuell mit Nora getroffen, ne, weil ist ja jetzt auch schon ein Dreivierteljahr her, ist viel passiert in der Zeit, es geht aber nicht, denn just in diesen Tagen bekommt sie, oh Wunder, ihr drittes Kind.
Da sagen wir herzlichen Glückwunsch und wünschen alles Gute, sowohl für die gewachsene Familie als auch für ein hoffentlich nächstes Filmprojekt, das bei Nora Fingschat nicht allzu lange auf sich warten lässt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Vor ziemlich genau 3 Jahren, am 17. Dezember 2021, hat Prime Video eine Impro-Serie ins Programm genommen, die gemacht worden war von 3 Jungs, 3 YouTubern, Influencern, den Zwillingen Emil und Oskar Belton, das sind 2, und ihrem Kumpel Bruno Alexander, die Discounter. Eine Satire-Serie über das Leben und Arbeiten in einem fiktiven Billigsupermarkt. Naja, haben wir damals gedacht, was soll das sein, außer postpubertärem Rumgepose. Das war dann aber schon auch erstaunlich lustig. Jetzt rausgekommen ist Staffel 4, ich war schon ab Staffel 2 raus. Du warst tapfer, hast weitergeguckt. Ist das immer noch lustig?
Du musst auch direkt mit der Tür ins Haus fallen, oder? Kann man nicht vielleicht erstmal auf einen Kaffee gehen?
Du trinkst keinen Kaffee.
Das ist richtig. Ich hol trotzdem mal kurz aus für die, die nicht ganz genau wissen, worüber wir hier reden.
Also ich baue dann so lange mal ein Haus.
Thorsten, gespielt vom unglaublichen Marc Hosemann, ist der Chef dieser Filiale von Feinkost Kulinski in Hamburg-Altona. Und das Feinkost ist bei dem Laden hier so angebracht, als würde man jemandem eine Autobahnparkplatz-Toilette als Wellness-Oase verkaufen. Thorsten hat in diesem dreckigen Billo-Supermarkt genau gar nichts im Griff, hat nur so junge Deppen und Deppinnen als Mitarbeitende, bis auf Pia vielleicht, seine Stellvertreterin, die hoch engagiert, aber auch nichts gerissen kriegt, weil sie alle permanent einfach nur sabotieren. So gammeln die da miteinander rum in diesem Loch von einem Supermarkt und die gesamte Handlung dreht sich vielmehr um die viel zu langen Pausen, die jeder macht, das Nicht-Hinkriegen ihrer jeweiligen Arbeitsbereiche als um wirkliche Arbeit und um Thorstens permanenten Versuch, bei völliger Filialleiter-Ahnungslosigkeit einen Fauxpas nach dem anderen zu vertuschen.
Also ich fahre ja gerade recht fest vom gebauten Haus und würde mal ganz vorsichtig meine Frage wiederholen. Ist das auch in der 4. Staffel?
Herauszuheben ist hier neben Marc Hosemann auf jeden Fall auch der unfassbare Merlin Sandmeier, der den vollkommen unterfähigen Ladendetektiv Jonas spielt. So eine Art Supermarkt-Kettenhund von Thorsten, allerdings gefangen im Körper eines Chihuahuas mit dem Selbstbild eines Rottweilers, allerdings eines Rottweilers mit einer ausgewachsenen posttraumatischen Belastungsstörung, und zwar nachdem ihn ein Postbote gebissen hat. So können wir uns Jonas vorstellen. Jetzt in Staffel 4 wird eben dieser Ladendetektiv auch noch zum Corona- und Klimakatastrophenleugner und Flacherdler.
Genau die brauchst du. Diese Masse von Dummen, die von denen da oben schön wie Manioretten
Das ist aber ganz schön dramatisch.
So, und allein diesem Typ beim Schauspiel zuzugucken, also Merlin Sandmeier, der privat so ein cooler Typ ist und hier dann in dieser Rolle zum Inbegriff von menschgewordener Waschlappigkeit wird, also so ein Typ, der Olaf Schubert wie einen Bodybuilder wirken lässt, im Zusammenspiel mit Marc Hosemann, das ist wirklich so gut.
Also ich wiederhole meine Frage, ist das immer noch?
Dazu muss man schon auch sagen, dass ähnlich wie bei Jerks, mir aufgefallen ist in dieser vierten Staffel, dass auch hier das Rad nicht immer wieder neu erfunden werden kann. Wie komme ich jetzt ausgerechnet auf Jerks? Weil auch Die Discounter eben eine Impro-Serie ist, also ohne Dialogbuch, und weil auch diese Serie von Christian Ulmen produziert wird. Da merkt man schon auch Ähnlichkeiten im Schnitt. Also Ulmen schneidet ja Jerks seit Jahren auch selbst. So inklusive der dann auch noch aus Jerks bekannten Gastauftritte. Hier in Staffel 4 sind es dann zum Beispiel Anke Engelke, habe ich gesehen, Fari Yadim oder auch Jonas Ney.
Immer noch witzig, Fragezeichen.
Ich warte schon die ganze Zeit auf diese Frage. In Teilen ja, zumal diese vierte Staffel jetzt damit beginnt, dass Thorsten plötzlich die erfolgreichste aller Hamburger Kolinsky-Filialen leitet, also nicht mehr die ranzigste, und wir das auch erstmal gar nicht verstehen, was hier jetzt eigentlich los ist. Ladendetektiv Jonas, Merlin Sandmeier, immer noch das Highlight auch dieser vierten Staffel, und der Rest ist dann ja größtenteils vielleicht doch eher der Versuch, den derben Ton, den die Serie ja von Anfang an immer schon hatte, nochmal zu überreizen.
Kohle, du Gib mir die Kohle, du kleine
Also, als Fan der Reihe gibt man sich Staffel 4, die 20 Minuten Folgen sind schon nach wie vor kurzweilig, und das ist ja auch ruckzuck weggeguckt. Wer auf eine wirkliche Weiterentwicklung gehofft hat, dass sich da jetzt nochmal irgendwas ganz Neues rausschält, der wird genau das hier eben nicht sehen. Das ist nicht schlimm, aber es ist auch ein guter Grund zu sagen, dass jetzt erstmal mindestens Pause mit den Discountern ist und es das vielleicht auch war. Und ganz ehrlich, wenn es das war nach vier Staffeln, dann ist das auch nicht schlimm. Es würde dann den Weg freimachen für die jungen Macherinnen und Macher der Serie, einfach mal was Neues anzugehen.
So einfach kann Serienkritik sein. Herrlich.
Wenn das einer von meinen Mitarbeitern schafft, dann schneide ich mir die Eier ab.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Übrigens, Triggerwarnung. Das ist hier keine beschissen nette Geschichte. Hier geht es um Essstörungen, psychische Erkrankungen und Trauma und um Loser, die nicht klarkommen. Loser wie ich, Loser wie du.
Story of our life, ja. Meine liebe Anna. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Psychische Belastungen durch Krisen wie die Klimakatastrophe, der Krieg in der Ukraine, der Konflikt in Gaza und im Libanon, der aktuelle Rechtsruck. Also Menschen, gerade junge Menschen, haben auch nicht zu Unrecht immer größer werdende Zukunftsängste. Experten warnen vor einer regelrechten Mental Health Pandemie, wird in Filmen und Serien, aber habe ich so das Gefühl, eher weniger drüber geredet. Also wenn, dann mal am Rande, aber selten so im Kern. Bis jetzt, denn in der ZDF-Mediathek steht die Serie Hungry. Du hast nicht nur die Serie gesehen, Anna, sondern du hast dich auch mit Zoe Magdalena unterhalten, der Hauptdarstellerin und Drehbuchautorin. Die Triggerwarnung haben wir gerade schon gehört. Vielleicht ordnest du das trotzdem nochmal kurz für uns ein.
Ja, diese Triggerwarnung gibt's vor jeder Folge. Und das ist eine direkte Ansprache in die Kamera eines erstmal jungen Mädchens am Küchentisch, Ronja oder auch Ronny genannt. Das ist die Protagonistin von Hungry. Bei der Triggerwarnung sehen wir sie noch so als rotzfreche Göre im Kindesalter. In der Serie ist sie jugendlich, 17 Jahre alt, und wird von Drehbuchautorin Zoe Magdalena selbst gespielt.
Ich will da nicht hin. Aber ich will nicht hin, die Kinder. Mama, bitte. Komm bitte. Mama, bitte. Was soll ich denn machen? Soll ich warten, bis du verhungerst?
Ronny wird gegen den Willen, gegen ihren eigenen Willen von ihrer Mutter zwangseingewiesen in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Was ist da die Diagnose?
Also sie ist magersüchtig, sie hat die Nahrungsaufnahme eingestellt und wendet sich immer wieder, wie bei einer Insta-Story, direkt zu uns in die Kamera, also durchbricht die vierte Wand und nimmt uns mit hinein in ihren Alltag.
Heute komme ich in die Klinik. Ich will nicht. Kein Bock auf die Psychos da. Es ist aber scheißegal, was ich will. Ich bin in meinem eigenen Leben nur Nebenfigur. Wäre mein Leben ein Horrorfilm, ich bin die Schwarze, die nach Minute 2 stirbt.
Okay, das wirkt sehr 2024, das wirkt sehr auch nach Social Media ausgerichtet, wenn du sagst, Blick in die Kamera, so als würden wir quasi eine Insta-Story aufnehmen. Ist die ganze Serie so aufgebaut?
Ja, es ist eine sechsteilige Insta-Fiction-Serie, also die erste Folge zum Beispiel heißt Willkommen in der Klapse, die zweite Trigger, die vierte Feelings, jede Folge ist nicht länger als eine Viertelstunde, 20 Minuten und es geht in erster Linie um die Jugendlichen und ihre Sicht auf die Welt, eingebettet eben in diesen Klinikalltag. Und das ist ein Alltag, den Ronny möglichst schnell verlassen will.
Hier haben wir die Essbegleitung. Hier essen wir Essis zusammen mit einer Therapeutin. Frau Jakobsen, die hast du schon kennengelernt, oder? Falls du nicht weißt, wie man Brot schmiert, hier hast du eine Anleitung. Unten gibt es dann noch den großen Essenssaal. Da essen die Depris zusammen mit den Essis, die es aus der Essbegleitung rausgeschafft haben. Ich muss nur noch ein paar Mal alles aufessen, bin ich mit dabei. Essis sind übrigens wie Essgestörten. Die anderen sind die Depris.
Die sechs Folgen sind genauso kurz wie auch kurzweilig und sind jetzt auch nicht wirklich aufeinander aufbauend. Also es geht nicht um einen großen dramatischen Bogen, sondern um Momente, ne? So um Gefühle, um das Seelenleben der jungen PatientInnen mit den unterschiedlichsten Diagnosen. Und das Ganze ist nicht von oben herab, sondern eben von Betroffenen selbst erzählt. Und dadurch fühlt sich diese Serie unglaublich echt an, authentisch und null aufgesetzt. Und das ist schon auch sehr schnell, sehr roh, so ein bisschen dreckig, hat einen sarkastischen Unterton, so bissig ironisch, vielleicht auch einfach Galgenhumor, wenn man so will. Und sie bringt, das ist wohl der wichtigste Aspekt des Formats, ein Thema auf den Tisch, das sonst selten Gehör findet, nämlich psychische Erkrankungen jeder Form bei jungen Menschen.
Das ist wahnsinnig aktuell. Hast du mitgekriegt, was in Australien gerade passiert ist?
Mit dem Social Media Verbot.
Krass, oder?
Ja, dann würde es diese Serie, glaube ich, nicht geben.
Ja, dass nämlich die australische Regierung gerade ein Gesetz erlassen hat, das den Zugang für Jugendliche unter 16 Jahren zu Social Media Plattformen verhindern soll. Bin gespannt, wie das in der Umsetzung aussieht. Aber der Grund ist nämlich, es passt ja perfekt zu dieser Serie, dass in Australien einfach es wissenschaftlich als erwiesen geltende Zusammenhänge gibt zwischen absolut gestörtem Essverhalten bei jungen Menschen in Bezug auf Social Media, also sich da Role Models zu suchen, aufgrund derer man zu massiven Essstörungen neigt. Und genau das soll unter anderem dieses neue Gesetz verhindern. Interessant, dass wir jetzt dazu die passende Serie in der ZDF-Mediathek haben. Du hast auch über all diese Themen, gehe ich fest von aus, mit Zoe Magdalena gesprochen?
Korrekt. Die war letzte Woche bei mir im Büro. Worüber wir natürlich nicht gesprochen haben, ist Australien, aber über alles andere. Es ist eine Mental Health Serie von Betroffenen für Betroffene und sie ist echt berührend und sie ist witzig. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die Macherin bei uns zu Gast ist in eine Stunde Film, nämlich Zoe Magdalena. Schön, dass du da bist.
Hey, ich freue mich voll.
Es ist die offensichtlichste aller Fragen, aber wie hast du die Idee zu dieser Serie gehabt?
Die Idee kam mir, als ich selbst in der Klinik war, weil ich eben auch selbst betroffen bin oder sagen wir mal so war, aber ich habe das Gefühl, dass Essstörungen so ein Thema sind, die irgendwie alle Betroffenen in irgendeiner Form irgendwie ein Leben lang begleiten. Deswegen und als ich damals in der Klinik war, dachte ich, das hier ist gerade so berührend und so ergreifend für mich und gleichzeitig so absurd und so witzig. Irgendwann möchte ich mal darüber sprechen.
Also du hast hier damals dann schon Notizen gemacht oder so Momente eingefangen, die du jetzt hast, dann wieder rekapituliert?
Also ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall Momente eingefangen und vor allem auch meine Gefühle geführt. Ich würde an der Stelle wirklich betonen, dass es ist nicht meine Geschichte. Also es ist eine andere Figur, sie erlebt etwas anderes, aber die Gefühle sind ähnlich zum Teil. Und natürlich das Setting, dass sie in der Jugendklinik ist, das sind die, und dass sie Magersucht hat, es sind, und dass sie schwarz ist. Das sind die Gemeinsamkeiten. Das heißt, was mir einfach klar war damals, war es so, ich möchte gerne eine Serie schaffen, die diese Gefühle, die ich fühle, aber die eben auch alle anderen, die hier sind, und das sind nicht nur PatientInnen wegen Essstörungen dort gewesen, sondern wegen allen möglichen Sachen. Und wenn man sich irgendwie Mental Health Statistiken zum Beispiel auch jetzt heutzutage anschaut, so sind ja sehr viele Jugendliche von sehr vielen unterschiedlichen Dingen betroffen. Das heißt, mir war es wichtig, so diese Mental Health Gefühle, sage ich mal, einzufangen, und habe das Gefühl, dass ich das als direkt Betroffene ganz gut kann und mein Team als mehr oder weniger direkt Betroffene auch gut können. Genau, das war so das Wichtigste für mich.
Du hast dein Team gerade angesprochen, ihr hattet ein Writers Room, das ist ja mittlerweile zum Glück fast gang und gäbe. Du bist die Head-Autorin gewesen. Welche Rolle hat das gespielt, dass im Writers' Room vor allem Betroffene dabei waren? Und was für vielleicht auch ja absurde Momente hat das dann im Writers' Room nochmal geführt? Weil ja doch, glaube ich, nochmal die Stimmung eine ganz andere ist, oder?
Ja, es war so emotional zum Teil. aber ich muss dazu also einmal ganz kurz ein Kompliment aussprechen, dass ich wirklich machen durfte, was ich wollte in diesem Writers' Room. Also ich habe so die Herangehensweise, dass ich erwarte, dass man mir vertraut in meiner Arbeit. Genauso vertraue ich auch allen anderen Departments, mit denen ich zusammenarbeite. Und das hat in diesem Fall sehr, sehr gut funktioniert. Aber die Arbeit im Writers' Room war sehr emotional. Sie war aber auch sehr witzig, weil, also ich war der Profi für Magersucht. Die Fachkraft für Essstörung. Aber natürlich habe ich nicht jede Mental Health Erkrankung, sage ich mal, erlebt. Ich glaube, es gibt Schnittstellen bei allen Mental Health Problemen und labilen Psychen. Aber zum Beispiel einer der Autoren im Writers Room, Momo Sinner heißt er, der hatte keine Ahnung von Essstörungen. Der hat andere Problemchen, sage ich mal, aber Essstörungen kennt er nicht. Der hat gar nicht verstanden, warum sie nicht essen möchte. Und das war super wichtig, weil dadurch eben auch Zuschauerinnen, die eben keine Berührungspunkte mit Essstörungen haben, also wir auch da nochmal die Sicht und die Haltung irgendwie auch hatten und quasi uns gegenseitig immer gecheckt haben. Aber gleichzeitig war es auch so, dass wir sehr vieles gar nicht erst erklären mussten, weil allen Betroffenen klar war, das ist Anxiety, das ist Panik, das ist Angst, das ist, was es halt so an vielen Dingen irgendwie gibt. Deswegen war es mir super wichtig, dass die Serie halt nicht geschrieben wirkt. Ich glaube, ich finde das immer so anstrengend, wenn ich Mental Health-Serien schaue und dann hat man diese bedeutungsschwangeren Dialoge und diese Vorstellung von Therapie und diese Vorstellung von TherapeutInnen und als Betroffene habe ich das Gefühl, so ist das in den allermeisten Fällen gar nicht. Und deswegen wollten wir etwas sehr Rohes schaffen und deswegen war es sehr gut, dass alle einfach wussten, wovon sie sprechen bzw. schreiben.
Als Thema ist es ja total wichtig, aber es ist in der Film- und Serienlandschaft eigentlich total unterrepräsentiert. Oder wenn es mal vorkommt, dann werden Stereotype, Klischees reproduziert. Hast du vom Thema her das Gefühl, dass jetzt einfach endlich darüber gesprochen wird, dass Jugendliche Probleme aller Art haben? Oder ist es einfach, gab es das schon immer, aber es hat einfach niemanden interessiert?
Ich glaube, wie so vieles, was jetzt Gehör findet, gab es das schon immer, aber es hat niemanden interessiert. ich glaube, wir haben auch, also mit wir meine ich meine Generation, die Generation davor, auch gelernt, darüber nicht zu sprechen. Ich glaube, Verdrängung ist ein großes Wort. Ich glaube, dass die Probleme aber schlimmer geworden sind, aufgrund der Zeit, in der wir leben, aufgrund dem, was wir und auch was jüngere Generationen durchlebt haben. Also sowas wie Stichwort Corona ist einfach ein gravierender Einschnitt in unser aller Leben gewesen. Und erst recht, wenn man dann jung und pubertär ist, es sind Jahre, die man nicht zurückkriegt. Und das sind Erfahrungen, die man mit 14, 15, 16, 17 machen sollte. Ich hoffe, dass die Dinge, die man mit 15 macht, man sie bitte nicht mehr mit 30, 35 zwangsläufig macht. Aber das kriegt man nicht zurück. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Psyche, unabhängig von den körperlichen Folgeerscheinungen, die dann Covid-Erkrankungen mit sich bringen können oder gebracht haben für viele Betroffene. Deswegen, ich glaube, Mental Health war immer schon Thema. Ich bin sehr froh, dass es jetzt auch irgendwie darüber gesprochen wird, dass es Anklang findet. Ja, hoffe, dass die Serie einfach hilft. Also am Ende des Tages soll sie sehr lustig, sehr roh sein. Du hast irgendwie witzig, berührend gesagt, was mich sehr freut, was wir natürlich irgendwie auch erreichen wollten. Aber sie soll auch, ich finde nicht, dass wir einen pädagogischen Auftrag haben, weil am Ende des Tages ist es halt eine fiktionalisierte Serie und ich wollte authentisch bleiben. Und Therapie bedeutet eben, dass es nicht immer gut geht und gut läuft. Das ist auch die klassische Therapiekurve, dass es eben hoch und runter geht. Aber ich wollte schon, dass sich die Serie am Ende des Tages für Betroffene nicht nur von Essstörungen, sondern von allen möglichen Erkrankungen, wie so eine warme Umarmung anführt einfach.
Ich finde eine Sache, die total hilft, in Anführungsstrichen, ist das Format. Das ist ja, also es ist schnell, es ist dreckig, es ist roh, wie du sagst. War das eine ganz bewusste Entscheidung, das eigentlich ja für Social Media zu inszenieren oder mit den Mitteln, dem Handwerkszeug, was Social Media uns gebracht hat?
Ich will sagen ja, weil ich das Gefühl habe, dass es mich so sehr genial wirken lässt, aber die Wahrheit ist nein. keine bewusste Entscheidung in der Hinsicht. Es war mal auf länger konzipiert, dann ist die Entscheidung für das kürzere Format gefallen. Aber ich bin sehr froh darum tatsächlich, genau aus den Gründen, die du eben angesprochen hast. Ich finde, unser Format profitiert davon. Aus Schreibperspektive oder aus AutorInnenperspektive ist es wahnsinnig schwer. also 15 Minuten ist eine, es ist wirklich nicht einfach, da dramatisch zu erzählen. Deswegen hat mich das auch gefreut, weil das so eine kleine Challenge war in der Hinsicht. Ich vor allem auch glaube, dass einfach Betroffene von dem Format profitieren.
Du hast die Serie nicht nur geschrieben zusammen mit deinem Team, du hast auch die Hauptrolle übernommen. War das von Anfang an der Plan?
Nein, beziehungsweise jein. Also von Anfang an nein. Und ich glaube auch, dass die Serie und die Bücher sehr davon profitiert haben, dass ich nicht von Anfang an, von Tag 1 wusste, dass ich diese Figur spielen würde, weil ich glaube, dass ich mich sonst oder auch die Figur wahrscheinlich geschont hätte, weil auf einmal ist es nicht mehr die Schauspielerin, die da irgendwas machen muss, sondern ich bin das. Will ich das? Ich weiß nicht. aber es war dann doch im Prozess relativ schnell uns allen dann klar, dass die Figur Ronny bestimmte, also so heißt die Hauptfigur Ronja, genannt Ronny, bestimmte Character Traits einfach mitbringen muss und soll und dass die sich dann doch sehr stark bei mir tatsächlich finden. Das heißt, es gab dann irgendwann im Prozess natürlich den Punkt, wo uns allen bewusst war, okay, ich werde diese Rolle spielen.
Was hat das mit dir gemacht?
Ui, vieles. Vieles. also zum einen hat es ein ganz neues Hinterfragen meines eigenen Gesundheitszustandes bedeutet. Ich glaube, das war der primäre Faktor als allererstes, weil es eine gewisse Zeit gedauert hat, bevor ich überhaupt gesagt habe, ich will und kann diese Bücher schreiben, weil mir sehr wichtig war, dass ich mich wirklich an einem emotionalen, aber auch psychischen Punkt befinde, wo ich wirklich sage, ich kann da so tief reingehen, weil es eben eine schmerzhafte und vulnerable Erfahrung ist, egal wie lustig das dann auch alles sein mag. Das war das Erste, so ein Gegenchecken von mir selbst. Das war auch sehr präsent im Freundeskreis und im Familienkreis. Dann natürlich auf das Schauspiel bezogen. Also ich, ein Hinterfragen, ob ich das auch wirklich kann. Ich habe noch nie zuvor geschauspielt. Aber es war mir und uns allen irgendwie sehr klar, ich hoffe, das klingt nicht so arrogant, dass ich das halt kann, einfach nur, gar nicht nur, weil ich den Erfahrungshorizont habe von wie es wirklich ist, sondern auch einfach, weil ich so intensiv in dieser Bucharbeit war, ich diese Figur in- und auswendig kenne, ich 10.000 Mal geheult, gelacht, geschrien, verliebt, geknutscht, geweint habe in diesem Prozess des Schreibens, halt alleine in meinem Arbeitszimmer so, aber halt das alles erlebt habe und es deswegen auch nicht von ungefähr kam, dass ich dann wirklich nach sorgfältiger Abwägung irgendwie gesagt habe, okay, ich kann das. Aber natürlich habe ich mich auch weiterhin dann vorbereitet, weil auch wenn ich mir sehr sicher war, dass ich nicht irgendwie zurück abrutschen würde, weiß man ja nie, was dann so eine Rolle mit einem macht, vor allem eine Rolle, die eine Suchterkrankung hat und man selbst so eine Suchterkrankung mal hatte. Also it's a slippery slope. aber ich bin geskatet wie ein Profi.
Hatte das dann auch nochmal so einen zweiten Ansatz von einer Therapie, nochmal die Auseinandersetzung damit?
Ja, es war sehr heilsam. Es war auch sehr berührend irgendwie und ich hatte das Gefühl, in so sehr kitschigen, wenn man so sehr kitschig denkt, in so manchen Momenten so, wie so meinem vergangenen Ich da wirklich so was zeigen zu können. Also natürlich gab es die Momente, wo ich echt so war, boah, das fühlt sich genauso an wie früher, auch wenn es eine ganz andere Szene ist und ganz andere Geschichte, aber so dieses Beklommenheitsgefühl oder einfach Erinnerung, was natürlich für Schauspiel super ist, weil dann ist es eine andere Szene, aber ich kann an ein ähnliches Gefühl andocken. Und gleichzeitig war es so, boah, guck mal so, wie weit wir gekommen sind. Weißt du noch damals, als du kein Käse essen wolltest? Guck mal, wie wir hier Käse essen. Also nein, natürlich nicht, aber es war schon sehr heilsam und ich habe das Gefühl, dass mein vergangenes Ich gerade zum Thema Gefühle wahrnehmen, Gefühle spüren, Gefühle wahrnehmen dürfen, Gefühle spüren dürfen, da sehr eingeschränkt war oder auch eingeschränkt gemacht wurde, wenn dieser Satz irgendwie Sinn ergibt. Und es war sehr schön, da irgendwie auf eine andere Art mir selbst nochmal ganz neu Raum geben zu können. Und es hat mich sehr glücklich gemacht und mir auch sehr viel bedeutet. Und es war einfach eine sehr schöne Erfahrung im Großen und Ganzen. Und irgendwie auch tatsächlich dann das, was ich als Ängste in Bezug auf meinen emotionalen oder psychischen Stand hatte, war es eher so eine Art Bestätigung für, wo ich jetzt wirklich bin und dass ich da reingehen kann. Aber ich kann halt auch wieder rausgehen. Und das war ja sehr befruchtend irgendwie.
Glaubst du oder hoffst du, wenn du jetzt selber von deinem Vergangenheits-Ich sprichst, dass dir vielleicht, wenn es nicht die Serie, weil es ist ja deine Serie, sondern eine ähnliche Serie schon damals gegeben hätte, dir geholfen hätte und das jetzt im Umkehrschluss bei dir die Hoffnung auslöst, dass Betroffene durch die Serie vielleicht eine Form der Unterstützung bekommen?
Auf jeden Fall. Also das war alles, was ich je mit der Serie wollte und was wir, das weiß ich auch als Team, jede einzelne Person, die da involviert ist, das ist alles, was wir wollen. Also ja, also blöd, das klingt, du hast am Anfang schon gesagt, aber es ist wirklich als wirklich starkes Gefühl von Betroffenen, aber halt vor allem für Betroffene. Also ich hoffe sehr, dass die Serie ja hilft und dass man helfen ist so ein großes Wort und es gibt so viele Arten, wie geholfen werden kann. Und wenn es nur ist, dass man sich oder die ZuschauerInnen sich kurz nicht alleine fühlen, dann bin ich schon, habe ich das Gefühl, okay, alles richtig gemacht, alles geschafft, wenn es dazu führt, dass Menschen sich vielleicht doch mehr mit Therapie auseinandersetzen, weil es ein großer Luxus ist, auch Therapie machen, einerseits zu können, wie, glaube ich, jede Person weiß, die einen Therapieplatz in Deutschland sucht und nicht privat versichert ist, aber andererseits auch sich das zu erlauben. Und wenn es nur dazu führt, dass die betroffenen Personen sich denken, okay, hey, vielleicht brauche ich wirklich Hilfe, vielleicht habe ich auch, egal was meine individuelle Geschichte ist, aufgrund von meinem Schmerz einfach Hilfe verdient und das ist Rechtfertigung genug und vielleicht wage ich auch diesen Schritt, der wahnsinnig beängstigend ist und großen Mut kostet und sage, ich möchte mir helfen lassen und gebe mir selbst, stehe mir das selbst zu, so das zu dürfen. Das wäre richtig toll.
Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, Hungry zu gucken. Seit Donnerstag stehen alle 6 Folgen in der ZDF-Mediathek. Die lineare Ausstrahlung war auch schon, aber lineares Fernsehen guckt ja eh keiner, außer unseren Eltern. Vielen Dank, Zoe, für deinen Besuch in eine Stunde Film. Schön, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Schöne Empfehlung für euch, ZDF-Mediathek. Ich werde auf jeden Fall reinschauen, solltet ihr definitiv auch machen. Und euch dann bei der Gelegenheit vielleicht schon auf nächste Woche freuen. Anna, wir werden einen Film gesehen haben bis nächste Woche, der wieder innerhalb meines absoluten Lieblingsgenres spielt.
Ja, ich möchte bitte, dass wir bei der Pressevorführung morgen Abend nebeneinander sitzen werden. In grünen und pinken Klamotten. So stand es nämlich explizit in der Einladung.
Aber ich möchte Ariana Grande sein.
Wir werden bis nächste Woche Wicked geguckt haben. Wenn Tom Westerholt sich von diesem traumatischen Erlebnis erholt haben sollte, wird er Teil dieser Ausgabe. Von einer Stunde dabei sein. Falls nicht, spreche ich alleine mit euch über die Graphic Novel Verfilmung Here mit von Robert Zemeckis
so.
Mit Tom Hanks und Robin Wright, eine Reunion 30 Jahre nach Forrest Gump und 30 Jahre, nee, sogar noch länger, 50 Jahre ungefähr umfasst auch die Altersspanne von Robin Wright und Tom Hanks in diesem Film. Und dann noch der Herr der Ringe, die Schlacht der Rohirrim. Gut, bis nächste Woche werde ich auch das noch geübt haben, auszusprechen. Und ich habe mit der Herr der Ringe einer der Produzentinnen des Films gesprochen, der anders nicht, dass ihr jetzt denkt, wieso hat uns keiner gesagt, es gibt einen neuen Herr der Ringe-Film?
Ja.
Es ist der erste Herr der Ringe-Anime.
Ja, ein Anime-Film, also wartet nicht darauf, dass, irgendwelche bekannten Gesichter durch die Gegend hopsen. Das wird es nicht sein. Den werde ich bis nächste Woche auch noch gesehen haben, den Film. Hier, auf den ich sehr gespannt bin, werde ich bis dahin nicht gesehen haben. Deswegen gucke ich mir noch Rich Flu an. Eine dystopische, ja, ist es Horror? Vielleicht in Ansätzen. Eine Art Corona-Pandemie, die aber quasi, das finde ich sehr reizvoll, nur die Reichsten der Superreichen befällt. Also Elon Musk, zieh dich warm an, wenn du nicht am Schnupfen dahin gerafft werden möchtest. Das nächste Woche, bis dahin genug zu tun für euch. Da empfehlen wir ausdrücklich, keinen Quatsch zu machen, gesund zu bleiben oder es wahlweise wieder zu werden und auf gar keinen Fall irgendwas zu gucken, was wir nicht auch gucken würden.
Ich hatte jetzt versucht noch, Hauptsache es flimmert auf
Elbisch.
Auf Elbisch.
Ja.
Aber ich scheitere ja schon an Rohirrim. Bis nächste Woche kann ich's.
Genau.
Hauptsache es flimmert. Das war Deutsch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.